Wir wurden begrüßt von Barü von Square, gespielt von Per Strebel. Herzlichen Dank. Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde. Es ist wieder Bibelkurszeit, steht ja auch ganz da, und wieder in Eitling. Zwar ein bisschen Corona-bedingt nicht ganz so viel, doch viel, aber nicht so, wie wir es früher gewohnt waren. Das ist für mich, vor 43 Jahren war es mein erster Bibelkurs. Und das war ein bisschen mehr. Aber wir haben gestern ausgetauscht, wo wir überall herkommen aus Deutschland. Und soll ich das ein bisschen höher machen? So. Ist okay? Gut. Ja, ich begrüße auch die Leute, die oben in der, die hier im Weitblick sitzen und woanders uns zuhören und zuschauen. Also wir sind viel mehr, als wir hier uns sehen. Und das ist das Schöne. Ja, und dann haben wir ausgetauscht gestern Abend, wo wir herkommen, wann wir zum ersten Mal hier waren. Und dann ging mir so durch den Kopf, ich habe vor 43 Jahren angefangen. Und das war für mich schon grundlegend, verändernd für mein ganzes Leben. Und ich denke, es sind ja Tausende von Menschen durch die ganzen Bibelkurse über die Jahrzehnte hier gegangen. Und Eitlingen hat geprägt, das, was hier verkündigt wurde. Und das erwarten wir jetzt auch in den nächsten 3 Wochen. Mittlerweile ist es halt so, früher war man entweder 4 oder 3 Wochen da, jetzt manche können nur 1 Woche oder 14 Tage, aber dass es einfach eine Zeit ist, wo Gott zu uns redet, uns verändert, und das erwarten wir. So, wir wollen jetzt, hier kann man ungefähr sehen, wo wir überall aus Deutschland herkommen, also Gott hat überall seine Leute, nicht nur hier in Baden-Württemberg, und das ist auch gut so, aber wir erwarten einfach, dass Gott uns prägt, grundlegend verändert. Und das verändert Deutschland und das verändert die Welt. So, wir wollen als nächstes ein Lied gemeinsam singen. Das haben wir gestern Abend, ich zum Beispiel zum ersten Mal, gesungen mit weitem Horizont. Ich hoffe, Sie können es alle lesen, und unter der Maske darf man kräftig mitsingen. Ja, ich begrüße ganz herzlich den Referenten für heute und auch für die nächsten Tage, Dr. Haniel Strebel. Herzlich willkommen, auch seine Frau und 4 Seiner 5 Kinder sind auch mit dabei. Den Pierre haben wir ja schon in Aktion erlebt. Und ich freue mich einfach auf dich, auf die nächsten Tage. Wir starten im Neuen Testament, die 4 Evangelien. Und du hältst noch verschiedene Vorträge. Und ich freue mich drauf. Und ich habe sehr profitiert. Wie gesagt, erlebe dich jetzt zum dritten Mal. Und das sind Dinge, das Schöne, du begleitest mich ja durch das ganze Jahr hindurch, weil man immer wieder mal auf deine Seiten gehen kann. Das, was du gerade denkst, was du bearbeitest. Und das finde ich einfach toll. Das ist halt der Vorteil eines digitalen Zeitalters. Dass man nicht nur 3 Wochen Eitling erlebt, sondern man kann das 365 Tage erleben. Und jetzt freuen wir uns auf das Thema. Es sind vorne Blätter verteilt worden vom Segen des Wartens. Und wir singen aber noch ein Lied. Und dann bist du dran.
Ich freue mich sehr, dieses Jahr wiederum mit Ihnen Gottes Wort aufzuschlagen. Es ist seine Ansprache durch den Heiligen Geist an uns jetzt. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, genauer gesagt aus dem Evangelium nach Lukas. Warum betone ich das? Es ist die Frohbotschaft in der Form, wie sie uns Gott durch Lukas überliefert hat. Wir schlagen das Lukas-Evangelium auf, 1. Kapitel. Und ich lese uns ab dem 1. Vers. Hören Sie Gottes Wort. Es wird Sie nicht unverändert zurücklassen, entweder zum Segen oder zum Schaden. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir, Lukas, gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Wunderbarer Prolog, Vorrede des Historikers Lukas. Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er, Zacharias, seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zum Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann. Und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Lukas macht dann einen Sprung 6 Monate später zu Maria, der Ankündigung der Geburt, und anschließend zu dem Besuch von Elisabeth bei Maria, ihr Verwandten, die beiden schwangeren Frauen, und den Lobpreis Marias. Und ich lese weiter noch einen Abschnitt ab Vers 57, wo dieser Johannes geboren wird. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, da sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Da erwiderte seine Mutter und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr: Es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wolle. Und er forderte auf ein Täfelchen und schrieb die Worte: Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort wurde aber sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn, und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Ich lese uns noch 2 Verse vom anschließenden Lobpreis von Zacharias. Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und noch Vers 78. Die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Vertraue darauf, dass der dreieine Gott die Botschaft seines Wortes segnet. Mein Flip-Protokoll ist extra klein geschrieben, damit Sie nachher kommen, sich das abschreiben, fotografieren, weil ich ja so hoffe, dass Sie sich nochmals damit beschäftigen. Sie haben die Möglichkeit, die Aufnahme nachzuhören, Sie haben einige Notizen auf dem Blatt und Sie können das Blatt auch ganz getrost zur Seite legen und mir einfach mal folgen. In diese wunderstrichbare Geschichte. Großfamilie, 5 Söhne im Alter von ungefähr immer 2 Jahren Abstand. Es ist Samstag, der Tag, an dem die ganze Spannung der Woche etwas abfällt und viele Aufgaben erledigt werden wollen und gleichzeitig in der Großfamilie immer so der Wunsch aufkommt nach Erholung, Entspannung, Freizeit. Und wenn Sie bei der Familie Strebel zu Gast gewesen wären, dann wäre es sicher Ihnen aufgefallen, dass nachmittags nach 14 Uhr die Unruhe merklich anstieg in der Familie Strebel. Denn um 15 Uhr haben sich Gäste angekündigt bei der Familie Strebel am Samstagnachmittag. 2 der kleinen Jungs, die standen schon fast unten bei der Straße, um zu gucken, ob das Auto endlich dahergefahren käme. Die anderen standen hinter dem Fenster und selbst die Älteren, die eigentlich noch was anderes zu tun hatten, denen merkte man ihre Unruhe an. Besuch bei Familie Strebel im Vorlauf war immer etwas anstrengend für mich als Vater, weil die Ungeduld des Wartens meine Nerven gehörig strapazierte. Dazu kam, dass dann um 15.00 Uhr mit Bestimmtheit ein Bub zu mir kam und mir berichtete: Papa, jetzt ist 15.00 Uhr und jetzt kommen Sie. Und was dann die nächste Stunde bis sie, oder halbe Stunde, 35 Minuten noch alles passierte, das verschweige ich Ihnen jetzt, bis dann die Gäste wirklich kamen. Wir hören heute von einem anderen Besuch. Lukas stellt uns zu Beginn seines Evangeliums einen grandiosen Doppelbesuch vor. Ich fasse zunächst in eigenen Worten, das tue ich oft, wenn ich einen Bibelabschnitt lese, zusammen, was sich hier entfaltet, was ich verstanden habe. Ich sehe hier die Beschreibung von Lukas, der einsteigt in Vers 5 mit einem historischen Marker über Herodes, einen Fürsten, eines der vielen kleinen Fürstentümer und Königreiche, in das damals das Land Israel aufgeteilt war unter der Herrschaft der Römer. Und da wird hingezoomt auf ein älteres Ehepaar. Wenn man Jude war, war es schon klar, mit einer ganz speziellen Abstammung. Das Ehepaar ist nämlich priesterlicher Herkunft. Und von Elisabeth wird uns sogar noch zusätzlich berichtet, dass sie aus der Linie des hohen Priesters Aarons stammte. Von diesem Ehepaar wird berichtet, dass sie als treue Juden vor Gott lebten, so wie Mose im Gesetz gesagt hatte. Und wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, wissen wir, dass sie nicht deswegen vor Gott gerecht leben konnten, untadelig, wie es hier steht, weil sie sich so gut angestrengt hatten, sondern weil sie von Gott gerechtfertigt worden waren. Schon Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, sodass er gerecht vor Gott leben konnte. Über der Familie, über dem Ehepaar schwebte jedoch eine dunkle Wolke und das nicht erst seit 2 Wochen, 3 Monaten oder 5 Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten. Der damals furchtbare Makel der Kinderlosigkeit schwebte über ihnen. Wir fühlen uns sofort zurückversetzt, wenn wir das Alte Testament gut kennen, und sie waren ja Juden, an Abraham und Sarah, die ebenfalls kinderlos waren und in fortgeschrittenem Alter. Wenn wir dann Vers 12, Vers 13 lesen, dass der Engel Zacharias bestätigt, dass sein Gebet um Nachkommenschaft erhört worden ist. Und wenn wir dann zusätzlich lesen in 1, Vers 25, dass Elisabeth nach der Geburt sagt, dass die Schmach unter den Menschen von ihr weggenommen wurde, dann können wir nur erahnen, welche Tragik und welche tiefe Trauer auch das Leben dieses Ehepaars begleitete. Lukas erzählt uns dann vom außergewöhnlichsten Tag im Leben dieses Priesters im Tempel zu Jerusalem. Der Tempel war vor kurzer Zeit in großer Pracht, in fast 50-jähriger Bauzeit von Herodes wiederhergestellt worden. Ein riesiger Betrieb, eines der antiken Weltwunder übrigens. Und in diesem Tempel tat Zacharias nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern es wurde das Los über ihn geworfen, und man kann annehmen, dass das nur einmal in seinem gesamten Dienst der Fall war, dass er nämlich auf dem Räucheraltar das Räucherwerk darbringen durfte. Ein außergewöhnlicher, ein einmaliger Dienst, verbunden mit einer einmaligen Ansprache. Der Engel Gabriel, der bereits den Juden bekannt war aus dem Alten Testament, als einer der Engelfürsten, kommt zu ihm und kündigt ihm an, dass er in vorgerücktem Alter einen Sohn bekommen würde. Einen Sohn, den er nach den Weisungen Gottes, 4. Mose 6, eines Nazaräers aufziehen sollte, nämlich eines Gottgeweihten. Von Mutterleib an würde er ausgewählt sein als Nachfolger Elias, im Geist und in der Kraft Elias. Ja genau, die 400 Jahre würden damit zu einem Abschluss kommen, seit Juden wussten, dass Gott in der Form, wie er im Alten Testament gesprochen hatte, nicht mehr zum Volk sprach. Der allerletzte Vers, lesen Sie es nachher nach, in Maleachi heißt, dass jemand kommen würde, ein Elia, der die Herzen der Väter und der Söhne wieder zueinander zuwenden würde. Was hier im Vers 17 erwähnt wird, in Lukas 1 von Lukas, ist eine Erfüllung von Maleachi 4 und ein Anknüpfen an das Alte Testament nach 400 Jahren, so haben es die Juden selber gesagt, Schweigen. Das hätte sich der Priester Zacharias sicherlich nicht vorgestellt. Und wir sehen dann, ganz ähnlich wie bei Abraham, eine kritische Rückfrage, die aus göttlicher Sicht ein äußeres Zeichen seines Unglaubens war, wofür er auch gerügt wurde und eine zeitliche Strafe empfing, ein Zeichen. Nun ist aber diese Strafe nur eine vorübergehende Strafe, und sie wird überstrahlt vom Grundton der Freude. Lukas betont in seinem ganzen Evangelium die Freude, die mit diesem unglaublichen Besuch verbunden ist. 1, Vers 14 sehen wir, dass dieser Sohn Freude und Frohlocken bereiten wird. Und wir sehen auch, dass nachher bei der Geburt sich, Vers 58, alle Nachbarn mit ihr freuten. Und nur so ganz beiläufig bemerkt, wissen Sie noch, wie der Engel die Geburt angekündigt hat? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist der Grundton dieses Berichts, der den zeitlichen Ungehorsam überstrahlt. Wir steigen ja ein. Ich hoffe, Sie schon mit, auch Sie können sich vielleicht das eine oder andere nachhören, in die Evangelien. Und darum noch einige Worte zum Evangelisten Lukas. Lukas stellt sich ja am Anfang dieses Berichts direkt vor unserer Geschichte als Historiker ersten Ranges vor. Heutige Forscher haben nachgewiesen, dass Lukas komplett in der Tradition der damals besten Historiker schrieb. Er hat einen Augenzeugenbericht abgefasst, eine bestimmte Ordnung, eine gründlich durchdachte Ordnung in seinen Bericht gelegt und schreibt einen hochgestellten Römer an. Vielleicht war er der Sponsor der Abschriften. Damals konnten ja die Rollen nicht kopiert werden mit dem Drucker oder so oder mit einer Druckpresse, sondern die wurden an Hand abgeschrieben, das war ganz teuer. Und er schrieb an diesen hochgestellten Römer, um ihm zu zeigen, wie zuverlässig dieses Auftreten des Gottessohnes unter ihnen erwiesen war. Lukas als der Historiker bringt eine Freudenbotschaft, ich habe es Ihnen eben versucht anzudeuten, den Menschen seines Volkes, den Juden, aber auch weit über das Volk hinaus. In 2 Vers 31 lässt Lukas Simeon zitieren, oder zitiert Lukas Simeon einen dieser Gemeinde der Gerechten, der Gerechtgesprochenen, die damals auf den Messias warteten, und der sagt, als er dann Jesus in den Armen halten durfte, in 2 Vers 31, vom Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Die Frohbotschaft kommt durch diesen Messias. Nach 1 Vers 32 war er der Nachkomme Davids, der Sohn Gottes, der König Israels, und er würde dieses Heil zu allen Völkern bringen. Und damit kündigt sich der wichtigste Besuch der gesamten Welt- und Heilsgeschichte an. Und das möchte Lukas als Historiker präzise darstellen. Es ist ein doppelter Besuch, so wie es Zacharias singt oder in seinem Lobpreis sagt. Zuerst kommt der Herold, Johannes, der dem Herrn ein zugerüstetes Volk vorbereiten sollte. Ganz große Figuren der Weltgeschichte, die haben immer einen Herold, einen Vorabgesandten, vorhergesandt, der die Ankunft des Königs offenbar machen würde. Und genauso war es auch beim wichtigsten Besuch der gesamten Geschichte. Und Lukas ist meisterhaft, ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, in den ersten beiden Kapiteln diesen doppelten Besuch wunderbar symmetrisch auch zu beschreiben. Zuerst möchte ich immer ganz nah an den Bibeltext gehen. Das ist der erste wichtige Schritt. Was möchte uns der dreieine Gott durch den Evangelisten Lukas sagen? Und was wollte er damals den ersten Empfängern sagen? Ich habe versucht, sie etwas einzuführen in die Rahmenbedingungen, so wie ich sie mir erarbeitet habe. In einem nächsten Schritt können wir uns dann die Frage stellen, angesichts meines Titels, vom Segen des Wartens, wie uns dieser Bericht von Lukas anleitet in der Frage, wie wir heute warten können. Dazu drei Punkte. Zuerst die treue Erwartung. Zweitens der zwischenzeitliche Unglaube. Auf Ihrem Blatt haben Sie noch Zweifel, aber es war ja mehr. Der Engel sagt, es ist Unglaube. Und drittens die freudige Erfüllung. Zuerst zur treuen Erwartung. Manche denken ja, wenn sie das Wort warten hören, an einen Zustand der Untätigkeit. Ein von Christus erlöster Mensch ist ein wartender Mensch und niemals untätig im Warten, sondern er ist ein treu Wartender. Und wir haben hier dieses Beispiel von Zacharias und Elisabeth. Von denen steht in Vers 6, sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Warten hieß für sie damals und heißt für uns heute als Nachfolger von Jesus, das zu tun, was uns Gott aufgetragen hat, im Zustand des Wartens. Ich kenne manche Menschen, die warten schon ihr ganzes Leben auf das, was bisher nie gekommen war. Und sie benutzen das als Ausrede, um sich vor Dingen zu drücken, die ihnen Gott vor die Füße legt. Das ist nicht der Zustand des Wartens im Sinne eines Jüngers. Wenn wir als Juden den Text gelesen hätten und den Vers 6 näher studiert, dann würde uns sofort auffallen, dass hier fast wörtlich Psalm 119 zitiert wird. Dass der große Psalm mit 176 Versen, wahrscheinlich von David verfasst, der kunstvoll angeordnet ist, und ich lese uns nur die ersten Verse, eines gottesfürchtigen, von Gott erlösten Menschen, der sagt, wohl denen, die im Weg, Weg ist das Wort für unser Leben, die im Weg untadelig sind, aha, das gleiche Wort, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Genau das ist gespiegelt im Leben von Zacharias und Elisabeth. Und genau das ist der angemessene Zustand eines Jüngers im Wartemodus. Das zu tun, was mir Gott vor die Füße legt. Ganz wichtige Botschaft im 21. Jahrhundert. Wir suchen immer nach dem Außerstrich Ordentlichen, anstatt Gott im Ordentlichen zu suchen. Wir gehen ganz weit weg, anstatt vor unserer Haustür oder in unserem Haus das zu sehen, was er uns schon längst aufgetragen hat. Zweitens, der zwischenzeitliche Unglaube. Sind Sie auch erstaunt gewesen über die Antwort des Engels, dass er ihn getadelt hat? Einen Mann, der untadelig lebte und nach Jahrzehnten des Wartens einmal in Erschütterung kam, weil er im Moment mehr auf seine eigenen Möglichkeiten blickte, fortgeschrittenes Alter, nicht mehr zeugungsfähig und so weiter, oder vielleicht zeugungsfähig schon, ich aber sie unfruchtbar, und dann diese Verheißung, das brachte er nicht auf eine Reihe. Genau wie Abraham. Ich lese Ihnen aus Römer 4 vor, was Paulus über Abraham sagte und dessen Ringen mit der Frage des Nachwuchses. Paulus schreibt von Abraham im Rückblick, er, Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wie bitte? Aber im Alten Testament lese ich doch auch genau von solchen Dingen, wie dass er nochmals hinterfragte. Offenbar hat Gott ihn durch diese Unsicherheit, diesen Zweifel, durch den Glauben, der, wie Paulus sagt in Römer 4, ein Geschenk Gottes ist, zur festen Zuversicht geführt. Durch diese Zweifel hindurch. Sodass, schreibt Paulus, er völlig überzeugt war, 4 Vers 21, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ich komme nachher in der Anwendung darauf zurück, was es uns heute zu sagen hat. Dieser zwischenzeitliche Unglaube, wo ich aber glaube, auch wenn man dann den Lobpreis von Zacharias liest am Ende des Kapitels, aus dem er erlöst worden ist durch die Erfüllung seiner Verheißung. Drittens, die freudige Erfüllung. Lukas ist ja sehr bemüht, uns ganz eindrücklich vor Augen zu führen, wie dieses Lokal- und Regionalereignis der Geburt von Johannes vor sich ging, sodass man Vers 65 alle Dinge besprochen hat. Es gab noch keine Zeitungen, keine SMS, keine WhatsApp. Aber das machte ganz schnell die Runde im ganzen Bergland, steht. Es war begleitet von einem großen Erstaunen, weil Konventionen gebrochen wurden bezüglich der Namensgebung. Und es war aber ebenso begleitet von dieser großen Freude, Vers 58. Warum? Weil der Herr seine Barmherzigkeit an Elisabeth groß gemacht hatte. Die freudige Erfüllung. Und diese freudige Erfüllung nach vielen Jahrzehnten Wartens betrifft ja nicht eigentlich nur die Erfüllung ihres Wunsches, sondern es war ein Heilsereignis, so wie es nachher Zacharias beschreibt. Es geht nicht nur um Zacharias und Elisabeth, sondern es geht darum, dass durch Johannes als Herold und nachher durch diesen Besuch, 6 Monate später ist dann Jesus zur Welt gekommen, Gott dem ganzen Volk und der ganzen Erde diese Frohbotschaft weiterbringen würde. Und so ist Lukas bis zum letzten Vers bemüht, diesen Grundton der Freude zu beschreiben. Wenn Sie mit mir die letzten beiden Verse von Lukas aufschlagen, wie hört das Lukas-Evangelium auf, nachdem die Beauftragung der Jünger kommt am Schluss? Die Jünger warfen sich anbetend vor ihm nieder, Vers 52, und kehrten nach Jerusalem zurück, nachdem er in den Himmel aufgefahren war, mit großer Freude. Das Vodra im Griechischen, große Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Dieser Grundton der Freude zieht sich bis zum Schluss durch. Und so auch angesichts dieses herrlichen Besuches der Zacharias und Elisabeth und durch sie das ganze Volk und die ganze Erde heimsuchen würde oder heimgesucht hat. Das hier ist mein Zeichen für Brückenschlag. Brückenschlag ins 21. Jahrhundert. Was können wir lernen aus diesem Bericht durch den Historiker Lukas? Ich habe Ihnen 6 Punkte mitgebracht. Zunächst ganz wichtiges Statement, ein zentrales Statement, das zentrale Statement, sonst würde das nicht Evangelium nach Lukas heißen. Es beginnt alles mit dem Besuch Gottes. Der dreieine Gott besucht. Das ist schon die Botschaft des Alten Testamentes. Die Propheten in den Propheten lesen wir immer wieder, zum Beispiel in Jeremia: Ich habe mich früh aufgemacht und euch gesucht, mich euch nachgeschickt. Das ist die Bewegung. Die erste Bewegung kommt vom dreieinen Gott aus, der aus eigenem Entschluss Menschen sucht, sich dir und mir nachschickt. Das ist die frohe Botschaft. In ganz kurzen Worten, der dreieine Gott, übrigens wird das von Lukas betont, wenn Sie Lukas 1 und 2 lesen, sehen Sie Gott den Vater, Sie sehen Gott den Sohn und Sie sehen Gott den Heiligen Geist. In beiden Geburten, erwähnt von Lukas. Eine trinitarische Vision, der dreieine Gott rettet, wen rettet er? Er rettet Sünder, gefallene Menschen, die von sich aus nicht fähig sind, zu ihm zurückzukehren. Und so kommt das dann auch Farbe, wenn Zacharias in Vers 68 sagt, er kommt, um sein Volk zu erlösen. Da waren die nicht schon alle fromm? Doch, doch, da war ein Tempeldienst und alles. Aber Lukas macht klar, dass die Erlösung nicht von uns ausgeht, sondern von dem dreieinen Gott, der sich aufmacht und die Menschen sucht. Zweiter Punkt. Wir Menschen, wenn wir in die Nachfolge von Jesus eintreten, sind in gewissem Sinn Wartende. Ja, worauf warten wir denn? Ich weiß schon, Sie werden wahrscheinlich jetzt in erster Linie denken an einen Wunsch, der auch in Ihrem Leben sich bisher vielleicht nicht erfüllt hat. Oder noch krasser, vielleicht ist Ihr Leben in eine ganz andere Richtung gegangen. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, Sie haben sich vielleicht auch gefreut. Aber es ist vieles den Bach ab. So sind sie im engeren Sinne vielleicht Wartender. Aber das Neue Testament, die Evangelien sagen, Jesus sagt, wir warten eigentlich auf das Wiederkommen des Gottessohnes. Wir sind in einem Modus des Wartens. Das begleitet uns dieses ganze Leben. Und darum sind wir genau wie Zacharias und Elisabeth damals, die nicht gewusst haben, dass an diesem Diensttag der Engel ihnen diese Botschaft bringen würde, aufgefordert, wie Zacharias und Elisabeth, in Treue das zu tun, was er uns aufträgt, in seinem Wort. Drittens, rechne mit Verzögerungen, die dich erschüttern werden. Ja, also wenn Zacharias, von dem steht, dass er treu lebte, als treuer Jünger, Zacharias und Elisabeth, so stark erschüttert wurden, dass sie auch zwischenzeitlich vom Unglauben befallen waren, dann wird es uns nicht anders gehen. Die Tragik des 21. Jahrhunderts ist das falsche Evangelium, dass wir beginnen, den Zweifel zu verherrlichen. Und es tut uns wohl an, den Zweifel in Zweifel zu ziehen, eher als den, der ganz sicher seine Verheißungen erfüllt. Rechne mit Verzögerungen und Erschütterungen. Viertens, man kann sich auch im langfristigen Zustand des Wartens an das Warten gewöhnen. Und ein Stück weit lethargisch, unsensibel, unachtsam werden. Und so ist vielleicht dieser Sonntag, hoffentlich auch diese Bibeltage, diese Bibelwochen sind dazu da, uns wieder zurückzuführen in diesen Zustand, der den Christen ansteht. Es ist ein Zustand des Wartens und der Erwartung. Diese Erwartung ist jedoch gewiss. Im Unterschied zu unseren Wünschen. Gott hat uns nirgends verheißen, dass er alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Das machen uns die Reklame und die Werbung auf YouTube klar. Wenn Sie YouTube-Werbung lesen, das ist so lästig, oder hören, dann werden die ganze Zeit diese Konsumversprechen gemacht. Wir sind so geimpft davon heute, dass wir uns eben dieses Zustandes der Warten und der Erwartung gar nicht mehr richtig bewusst sind. Und dann denken, Gott würde so sein, wie diese Stimme in der YouTube-Werbung. Ich werde dir alle Wünsche erfüllen, wenn du nur Blödsinn. Das ist nicht biblisch. Seine Verheißungen, an die dürfen wir uns wenden, die sind gewiss. So wie für Zacharias und Elisabeth, er wird zurückkommen. Übrigens waren nicht nur Zacharias und Elisabeth damals, die an seinen Verheißungen festhielten, sondern wir lesen in 2 Vers 36 noch von einer anderen Frau, um das ihnen einfach noch als Ermutigung mitzugeben. Da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, der genaue Lukas, Historiker, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Und nachher war sie eine Witwe von 84 Jahren. Jahrzehntelange Witwenschaft. Es scheint, Gott habe ihr kein Kind geschenkt. Sie ist 84, Witwe, auch das damals ein schrecklicher Zustand, sozial nicht abgesichert. Und da heißt es, genau wie von Zacharias und Elisabeth, sie auch in ihrem Stand, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und dann steht in Vers 38, dass sie zu allen redete, und jetzt kommt der Spannungsbogen von Lukas 1 und 2, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ich frage sie, worauf warten sie? Auf die Wunscherfüllung. Gott ist keine Wunschmaschine. Das macht uns dieser Lukas ebenso deutlich. Wir können uns jedoch todstrichsicher darauf verlassen, dass er zu seinen Verheißungen stehen wird. Und der letzte Punkt hat mich der wunderbare Literat, der britische, ich liebe ihn, 1874 bis 1936 hat er gelebt in einer sehr Zeit des großen Umbruchs. Er schreibt in seinem auf Deutsch übersetzten Buch Orthodoxie, ganz am Schluss, er sagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen all den Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts und des christlichen Glaubens. Das ist genau der letzte Punkt. Das ist die Freude als Grundton des christlichen Glaubens. Und wenn ich hoffe und bete, dass wir durch diesen Sonntag, durch die Ausrichtung auf das, worauf es sich zu warten lohnt, in der Hingabe, in freudiger Erwartung eben immer mehr Teilhaber werden dürfen dieser göttlichen Freude. Amen.
Jesus Christus, wir preisen dich, wir beten dich an, du bist unser Herr und unser Gott. Wir danken dir, Herr, dass wir ja, dein Wort wieder lebendig vor Augen geführt haben, wurde uns vor Augen geführt wurde. Ja, von der Grundlegung der Welt hältst du diese Welt in den Händen und du kommst wieder. Und dass wir in diesem Wartezustand, Herr, uns gebrauchen lassen, dass wir nicht untätig sind. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ja, Haniel, herzlichen Dank, dass du uns reingenommen hast. Das war Vorgeschmack auf Bibelkurs. Die Verbindung Altes, Neues Testament. Allein ein Kapitel hat ausgereicht, um wirklich die ganze Fülle zu zeigen. Also mich hat es wieder neu gepackt. Freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Und wir wollen mit einem Lied antworten. Wir sind ja alle im tätigen, ja im Wartezustand, aber im tätigen, im aktiven Zustand. Ich bin jetzt auch Rentner, aber wie gesagt, nicht Beine hochlegen, sondern es gibt genug zu tun. Ich hoffe, dass auch heute die Predigt euch wieder motiviert, da wo man resigniert. Ich bete oft das letzte Gebet in der Bibel, Offenbarung 22, 20. Ja, komm, Herr Jesus. Das hilft mir oft. Einfach bei den Dingen, wenn wir merken, gerade die ganzen Katastrophen, wir haben nichts mehr in der Hand, aber wir erwarten, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und das gibt mir manchmal Freude. So, wir wollen das Lied singen. Und das passt. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wir haben nicht, wer dieses Lied auswendig kennt, die zweite Strophe ist nicht die zweite Strophe, sondern wir haben verschiedene Strophen genommen. Deshalb bitte auf den Text achten. Einmal auch zum Bibelkurs. Sie können, es sind glaube ich noch einige Plätze frei, also es gilt nur für die, die hier in der Nähe wohnen, nicht die in Hamburg wohnen, das ist ein bisschen weit, aber Sie können vorne an der Anmeldung anrufen, ob noch Platz ist. Wir starten morgen mit den Evangelien und das erste Evangelium ist ja Matthäus, Entschuldigung. Und Epheserbrief ist nachmittags dran, Abendvorträge, Sie sind herzlich willkommen. Aber eine kleine Einschränkung mit Livestream, das klappt leider nur abends. Weil es fehlt Personal, die das machen können. Aber abends können Sie per Livestream das dann auch verfolgen und sonst eben versuchen, hier noch einen Platz zu ergattern. Dann möchte ich zur nächsten Bibelstunde einladen. Nächsten Sonntag ist Pfarrer Dr. Herr Hartmut Schmid da und er berichtet dann unterrichtet in der zweiten Woche Buch Hiob und er erhält nächsten Sonntag die Bibelstunde. Und wir sind dankbar für alle Fürbitte für uns, denn da wo Wort Gottes verkündet wird, da wird gekämpft. Da hat auch jemand Interesse, dass das nicht klappt. Das sind manchmal äußere Umstände, manchmal innere Kämpfe. Und wir sind einfach dankbar, wenn Sie für uns beten, für die, die verkündigen. Ja, einfach, dass Gott zu uns reden kann und dass unsere Herzen offen sind, dass das Wort in unsere Herzen hineinfallen kann. Ja, dann würde ich gerne noch Sie segnen. Ja, lieber himmlischer Vater, jetzt begleite du uns in den Tag und in die Tage, die noch kommen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, und jetzt hören wir noch mal einmal den Bärs Strebel zu einem Prälud. Nochmal ganz herzlichen Dank.